Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Diese eine Liebe, die eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung feierte, es ist die Liebe der Deutschen zu Helene Fischer. Von deren Mega-Giga-Superlativ-Konzert vor 130.000 Zuschauern in München Marlene Knobloch berichtete. 2,5 Stunden fühlt, fliegt, stampft, tanzt Fischer auf der 130 Meter langen Bühne. Bei Luftballons, einem Song über den Tod von geliebten Menschen, liegen sich Männer weinend in den Armen. Bei Atemlos rauschen die Hände in die Luft. Und davor, danach, währenddessen, ewige ekstatische Einigkeit. Will man Deutschland verstehen, muss man zu Helene Fischer. So die SZ-Autorin Marlene Knobloch. Doch wohin wendet man sich, um die Russen zu verstehen? Ob sie den kriegerischen Kremlherrscher Putin mehrheitlich toll finden oder gerade nicht, darüber kursieren widersprüchliche Ansichten und in der vergangenen Woche kamen weitere hinzu. Viele Russen hassen Putin, behauptete Maria Aljochina, die Sängerin des feministischen Performance-Kollektivs Pussy Riot, in der Neuen Zürcher Zeitung. Aljochina ergänzte, der Westen ist getäuscht worden durch die russische Propaganda. Sie hat das Gerücht verbreitet, wonach 80% der Russen die Kriegspolitik des Präsidenten unterstützen. Das ist aber eine reine Lüge. Dagegen war sich der ukrainische Schriftsteller Taras Prochasko in der Wochenzeitung Die Zeit sicher, Russland, ganz Russland, nicht nur eine Handvoll Putinisten, kann die Existenz der Ukraine, die sich als solche bezeichnet, nicht ertragen. Russland liebt die Ukraine so sehr, dass es das Ukrainischsein über alles hasst. Die Auslöschung des Ukrainertums ist das Wesen Russlands. Starke Worte mit einem leichten Beigeschmack von starkem Tobak. Generell bot das Feuilleton der Zeit, das 6 Monate nach Kriegsbeginn komplett von ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen bestritten wurde, jede Menge markigen Klartext und pathetische Rhetorik. Der Publizist Pavlo Kasarin etwa schmetterte, unser Krieg wird die Konturen des Kontinents bestimmen, Regeln und Grenzen festlegen. Über unsere Realität werden Bücher geschrieben und Dissertationen verteidigt werden. Wir sind das Epischste, was dieses Jahrhundert zu bieten hat. Wir haben noch nicht gesiegt, doch wir haben bereits gesiegt. Unsere Kinder werden uns beneiden. Unsere Enkel werden es müde sein, uns zuzuhören. Offenbar noch nicht müde ist das Publikum, zumindest das journalistische Fachpublikum, wenn Thilo Sarrazin das Wort erhebt. Sämtliche Feuilletons berichteten über die Vorstellung des Sarrazin-Buches »Die Vernunft und ihre Feinde«, bei der auch der Schriftsteller Uwe Tellkamp mitwirkte. Auf die unterschiedlichen Temperamente der Protagonisten wies Tanja Martini in der Tageszeitung hin. Während Sarrazin den entspannten Pseudorationalisten gab, wirkte Tellkamp wie ein Wutbürger auf Kokainentzug, als er ein zorniges Wortgewitter über dem Publikum aus ca. 40 JournalistInnen niedergehen ließ, das sogar Sarrazin überrascht haben dürfte, der anschließend sagte, wenn Sie meinen Vortrag hören, merken Sie den Unterschied von Kunst und Handwerk. Jetzt kommt das Handwerk. Laut Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel handelte es sich bei besagtem Wortgewitter um eine satirische Abrechnung mit der Politik und den AkteurInnen der Ampelregierung. Vom Habecken ist darin die Rede und von den Bärbockenden, vom Lauterbachen und vom Scholzen, aber auch vom Merkeln und Merzen, von der Talkshowkratie. Um Inhalte, weiß Tellkamp, geht es im Staatsschauspiel schon lange nicht mehr. Aber auch nicht bei ihm. Er gefällt sich in seinen Formulierungen, beobachtete Gerrit Bartels. Trotzdem glauben nach Ansicht der SZ viele Leute, Dichter wären die besseren Politiker. Und diesen Leuten erklärte Gustav Seibt auch anhand des Buches »Poesie und Politik« von Jochen Hörisch, warum das eher nicht der Fall ist. Dabei bestritt Seibt keineswegs die politische Wirksamkeit von Literatur. Der Dichter als Medium, dessen Werke mehr wissen, als er selbst meint. Bücher, die nicht als Tendenzschriften funktionieren, sondern als Symptome, die also nicht in einem sozialen Sinne gut, moralisch, konstruktiv, vaterländisch, sozial sind, sondern unwillkürlich an Triebe und Gefühle rühren, können eine Gesellschaft besser mit sich bekannt machen als gut gemeinte Sozialreportagen. Der große Künstler kann sich sogar als Bruder des politischen Verbrechers begreifen. Das zeigt Hörisch an dem naheliegenden, aber viel zu wenig gelesenen Beispiel von Thomas Manns Essay »Bruder Hitler«. Womöglich viel gelesen worden wären die 2 Bücher zum Film »Der junge Häuptling Winnetou«. Und diese Aussicht erregte einige antirassistisch und antikolonialistisch gesinnte Aktivisten so sehr, dass ihr Protest den Ravensburger Verlag zum Rückzug der Titel motivierte. In der NZZ schüttelte Benedikt Neff über die Aktivisten den Kopf. Sie wollen, dass sich der Westen fremde Kulturen nicht aneignet. Sie wollen allerdings auch keine Renationalisierung. Ein anderer, ein Indianer, ein Rastafari, ein Ghetto-Rapper darf man nicht sein. Kulturen vermischen ist verboten. Hinter der Schweizer Fahne soll man sich aber auch nicht versammeln. Deshalb lautet der unausgesprochene Auftrag: sei nichts. Im Tagesspiegel prallten zwei Meinungen zu Karl May aufeinander. Unter dem Titel »Porträt eines Pazifisten« verteidigte der Karl May-Biograf Rüdiger Schaper den Großschriftsteller, er wollte Frieden und klagte die Kolonialherren an. Der Psychologe Red Haircrow unterstützte dagegen den Protest gegen falsche Repräsentationen, Stereotype, eurozentrische und rassistische Darstellung, auch im Werk Karl Mays, und prangerte an, eine Industrie verdient Millionen mit der falschen Darstellung von Menschen, die noch immer Genozid und Ethnozid unterworfen sind. Es ist nicht zu ändern. Auch in der vergangenen Woche bezeugten die Feuilletons vor allem die missliche Verfasstheit der Welt. Umso entschiedener wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Vielleicht lassen Sie ja mal wieder so richtig raus, was die Tageszeitung per Überschrift proklamierte: Tanzwut und Lebensfreude.